Ja, lasst uns um den Segen des Herrn bitten. Ewiger Gott, du allein wahrer, dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du hast dich geoffenbart in deinem Wort. Wie herrlich und wunderbar ist es, dass wir dieses Wort haben dürfen. Als dein Wort, das du auch heute an uns richtest. Und wir dürfen es in unserer Sprache lesen und in Händen halten. Und wir bitten dich, gib viel Gnade zum Reden und Erklären, aber auch Gnade zum Hören. Und lass dieses Wort nicht an uns vorübergehen, sondern schenke, dass es wirksam ist, mächtig, dass es uns in die Tiefe hinein erneuert und ergreift und verändert und uns umformt und umgestaltet in das Bild Christi. Darum beten wir, dass du diese Zeit der Verkündigung segnen möchtest, indem du dein Wort wirksam sein lässt an uns. Amen. Schlag gerne schon den Hebräerbrief im 11. Kapitel auf. Wir wollen heute einen Vers dort miteinander betrachten. Am 6. Februar, das war am letzten Montag, gab es in der Türkei und in Syrien ein furchtbares Erdbeben und ihr habt das sicher alle mitbekommen. Zahllose Menschen wurden verletzt, sehr viele Tausend sind gestorben. Es ist unglaublich viel Schaden entstanden, unzählige Häuser wurden zerstört, sie sind eingestürzt. Und viele Leute fragen sich, hätte man das nicht eigentlich irgendwie vorher wissen können? Hätte man nicht wissen können, dass ein so furchtbares Unglück eintreten wird? Hätte man so ein Erdbeben nicht irgendwie vorhersagen können? Und tatsächlich ist es wohl sehr, sehr schwer, Erdbeben vorherzusagen. Sie treten unerwartet auf. Und doch gibt es bestimmte Gebiete, bestimmte Regionen, von denen man weiß, dort kann das sehr leicht passieren. Und dazu hat diese Region durchaus gehört. Man hätte wissen können, dass so etwas kommen kann. Ja, man wusste, dass so etwas kommen kann. Und dann stellt sich die Frage, hätte man denn vorher irgendetwas dagegen tun können, dass es nicht so verheerend, nicht so schlimm ist? Ein Erdbeben lässt sich nicht verhindern. Es kommt. Es kommt auch plötzlich und unerwartet. Aber hätte man irgendwelche Möglichkeiten gehabt, dass man die Häuser vielleicht so baut, dass sie auch stehen bleiben, dass sie erdbebensicher? Ja, auch diese Möglichkeiten gibt es. Und tatsächlich, und das ist, was manche im Nachgang sehr kritisieren, man hat das sehr häufig, gerade in dieser Gegend, einfach ignoriert. Da gab es Geologen, die haben längst gewarnt, haben gesagt, es ist eine gefährliche Region, baut nach bestimmten Bauvorschriften die Häuser erdbebensicher. Aber man hat es anders getan. Oft auch illegal. Und dann wurde das, was da so illegal gebaut wurde, einfach für okay erklärt. Und so hat man einfach nicht so genau hingeguckt. Und steht nun vor diesem Scherbenhaufen. Das Ergebnis ist verheerend. Ja, man hätte wissen können, es kann so ein Erdbeben kommen, es wird vielleicht auch kommen. Ja, man hätte sich auch vorbereiten können und vielleicht einigen Schaden abwenden können, aber man hat es einfach nicht getan. Und vielleicht hilft uns diese aktuelle Katastrophe, dass wir uns ein wenig mehr in diese Zeit hineinversetzen, in der Noah gelebt hat. Diese Zeit, von der auch unser Predigttext heute spricht, das ist der 7. Vers im Hebräerbrief. Dort lesen wir davon, dass Noah gewarnt wird von Gott. Es kommt eine Katastrophe. Es kommt eine furchtbare Katastrophe, die die ganze Menschheit vernichten wird. Bereite dich vor. Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 7. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Noah wird frühzeitig von Gott vor dieser großen Flutkatastrophe, vor der Sintflut gewarnt. Und Noah nimmt diese Warnung ernst und wird durch Glaubensgehorsam gerettet. So möchte ich auch gerne diese Predigt überschreiben, durch Glaubensgehorsam gerettet. Ein erster Punkt, Glaube an Gottes Wort. Glaube an Gottes Wort. Noah lebt nun mal in einer Zeit, in der die Sünde unter den Menschen, die damals gelebt hatten, völlig außer Rand und Band war und überhand genommen hat. Es war so schlimm geworden mit den Menschen, die Gott geschaffen hat in seinem Bild, um ihn zu verherrlichen, dass Gott beschlossen hat, diese Menschen will ich vernichten. Ich will sie ausrotten. Sie leben so sehr in Rebellion, so sehr in Sünde, dass ich diesem Treiben ein Ende setze. Und wir wollen, ihr könnt gerne beim Hebräerbrief ein bisschen den Finger drin lassen, aber wir wollen auch ein paar Verse ansehen aus 1. Mose im 6. Kapitel. Dort lesen wir davon. 1. Mose Kapitel 6, wo Gott dieses verheerende Urteil über die Menschheit zur Zeit Noahs fällt. 1. Mose Kapitel 6, die Verse 5 bis 8. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war. Und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse, den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn ich habe bereut, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. In dieser finsteren, in dieser gottlosen Welt, von der Gott sagt, sie den ganzen Tag, die denken nichts anderes als Böses in ihrem Herzen, gibt es nur ein kleines Licht. Gibt es nur diesen einen Menschen, Noah, und seine Familie, der Gott ehrt, der Gott respektiert, der Gott ernst nimmt, der an Gott glaubt. Alle anderen Menschen um ihn herum interessieren sich nicht für Gott. Sie ignorieren ihn. Es ist ihnen egal. Sie leben ihr eigenes Leben. Sie leben so, wie es ihnen gefällt, nach ihrer sündigen Natur, einfach so. Gott interessiert sie nicht. Und in diese finstere Situation hinein spricht Gott zu Noah. Wir lesen das hier im 6. Kapitel im 1. Buch Mose, ab Vers 13. Da sprach Gott zu Noah. Das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir eine Arche aus Gopherholz. Mit Zellen sollst du die Arche machen und sie von innen und außen mit Pech verpichen. Und dann erklärt er ihm, wie dieses Schiff aussehen soll, diese Arche. Und dann in Vers 17 und 18 lesen wir noch, denn ich, siehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel, in dem Lebensodem ist, zu vernichten. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Gott spricht zu Noah und er sagt ihm, was er vorhat. Noah hört aus Gottes Mund, dass ein furchtbares Gericht bevorsteht. Dass Gott die ganze Menschheit, die ganze Erde vernichten will. Warum? weil die Menschen, die auf dieser Erde leben, so sündhaft, so unbußfertig sind. Das heißt, hier ist die Erde ist erfüllt von Gewalttat. Aber da ist dieser eine, Noah, der Gottesfürchtige. Er und seine Familie, sie sollen dieses weltweite Strafgericht Gottes überlegen. Und so lesen wir es dann eben auch im Hebräerbrief, unserem Text von heute, im 11. Kapitel, im Vers 7. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Das Erste, was Noah tut, eigentlich tut er noch nicht viel, aber das Erste, was wir von ihm lernen, ist, er hört Gott zu und er glaubt Gottes Wort. Noah glaubt dem, was Gott zu ihm redet. Das klingt ja jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber es ist eben nicht selbstverständlich. Denn was Gott zu Noah sagt, davon ist nichts zu sehen. Ganz ähnlich wie bei so einem Erdbebengebiet, du siehst gar nichts. Ja, das ist alles ganz normal. Du guckst raus und denkst, ja, was, wie Sintflut? Nichts. Es gibt kein erkennbares Zeichen dafür. Und Gott selbst kann Noah auch nicht sehen. Wie Gott zu ihm gesprochen hat, wissen wir nicht. Aber Gott spricht zu ihm. Aber danach? Was, vielleicht eine Einbildung? Nein, Noah glaubt dem, was Gott zu ihm gesprochen hat. Und dabei war weit und breit kein Anzeichen für eine Wasserflut zu erkennen. Wir wissen nicht sicher, wie die Welt vor der Sintflut aussah. Es spricht vieles dafür, dass sie in vielen Teilen sehr anders war als heute, nach der Sintflut. Aber es gab für diese bevorstehende Flut keine Anzeichen, keine Hinweise. Ganz ähnlich eben wie vor so einem Erdbeben, wo du an einem Tag nicht merkst, dass am nächsten Tag alles in Schutt und Asche liegt. Noah glaubt Gottes Wort, obwohl nichts zu sehen war. Rechter Glaube zeigt sich dort, wo das grundsätzlich nicht sichtbar oder das zunächst nicht Sichtbare so ernst genommen wird, als sei es sichtbar. Das Nicht-Sehen muss niemand hindern, sich an Gott zu halten. Das kennzeichnet den Glauben Noahs, wie es hier schon im 11. Kapitel im 1. Vers heißt. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Noah glaubt Gottes Wort. Er glaubt Gott, den er nicht sieht. Er ist davon überzeugt, dass die Flut, von der man ebenfalls nichts sieht, kommen wird. Und da bleibt er dann auch nicht stehen. Calvin sagt das ja schön, der Glaube, den er dem Wort Gottes schenkt, macht ihn tüchtig zum Gehorsam gegen Gott. Und das ist der zweite Punkt. Gehorsam aus Gottesfurcht. Gehorsam aus Gottesfurcht. Nachdem Gott zu Noah gesprochen hatte, fängt Noah damit an, eine Arche zu bauen. Das hat er vorher noch nie gemacht. Das hat auch sonst noch nie jemand gemacht. Wie soll er das tun? Ja, Gott hat ihm gesagt, wie diese Arche aussehen soll. Er gibt ihm praktisch einen Bauplan mit auf dem Weg, wie dieses Schiff aussehen soll. Und so baut er es. Noah ist nicht besonders kreativ. Er denkt sich nicht irgendwas aus, wie es so sein könnte. Er wird auch nicht zu irgendwelchen Schiffsbauern geschickt. Nein, Gott sagt ihm, so soll es aussehen und so baut er es. Genauso und nicht anders. 1. Mose 6, 22 heißt es, und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte, so tat er. Genauso. Oder hier in unserem Text, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Und er macht sich daran, ein Schiff zu bauen, eine Eiche. Und bis vor ungefähr 150 Jahren war es das größte Schiff, das in dieser Menschheit jemals gebaut worden war. Es gab noch die ganze Menschheitsgeschichte, auch nach der Flut bis Ende des 19. Jahrhunderts, kein so großes Schiff mehr. Ein gewaltiges Teil. Riesig. Und für Noah gab es wahrscheinlich auch kaum irgendwelche Vorbilder von Schiffsbauern, weil so riesige Schiffe hat eh schon keiner gebaut und Schiffe vielleicht auch gar nicht. Wir haben keine Hinweise darauf, dass vor der Sintflut überhaupt irgendwelche Boote, Schiffe oder Ähnliches gebaut wurden. Kann sein, wissen wir nicht, aber mit Sicherheit nicht in dieser Größe. Aber Noah hat nun mal genaue Anweisungen von Gott bekommen, was er tun soll, wie dieses Schiff gebaut werden soll, und so baut er es. Er hält sich genau an diese Vorgaben. Und aus 1. Mose 6, Vers 3 kann man schließen, dass Gott ihm dafür oder den Menschen jener Zeit eine Frist gesetzt hat von 120 Jahren. Ist ein bisschen schwer zu übersetzen, der Vers, mit unterschiedlicher Deutung, aber Luther übersetzt diesen Vers so: Ich will ihnen noch Frist geben, 120 Jahre. Okay. Also, ihr wisst, die Menschen damals wurden älter und Noah war auch ein Stück älter, aber 120 Jahre ist auch damals ein ganzes Stück Zeit gewesen. Noah hat 120 Jahre Zeit, um Gottes Weisung umzusetzen, die Arche zu bauen. Und er braucht diese Zeit wahrscheinlich auch. Er hat ja nicht so besonders viele, die ihm wahrscheinlich helfen. Wahrscheinlich seine Söhne helfen mit und könnt ja mal anfangen, so ein Schiff zu bauen. Es dauert. Ja? Und da müssen noch diese Gopherbäume gefällt werden und Bretter gesägt und was nicht alles. Es ist viel Arbeit. Und er schiebt es nicht auf und sagt, okay, ich habe ja noch 120 Jahre, lass mal noch 100 warten. Nee, also er fängt an und er baut dieses Schiff. Und er braucht wahrscheinlich auch diese Zeit dafür, um es fertig zu kriegen. Was bewegt ihn, das zu tun? Diese gewaltige, enorme, riesige, noch nie dagewesene Aufgabe überhaupt anzupacken. Zwei Sachen werden hier in unserem Text genannt. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Das erste, Noah baut, weil er an Gott glaubt, weil er an Gottes Wort glaubt, was Gott zu ihm gesprochen hat. Er nimmt das ernst, er glaubt das und er ist von Furcht bewegt, heißt es hier. Wenn Gott sagt, dass er eine Gerichtsflut schicken wird, wird er das auch tun. Davon ist Noah überzeugt. Gott hat es gesagt. Ich glaube ihm. Und Noah hat keinen Zweifel daran. Er glaubt Gott. Und wenn Gott das sagt, wird es auch passieren. Und ich will mich vorbereiten, wie Gott es geboten hat. Und dann ist davon die Rede, dass Noah Furcht hat. In unserer Übersetzung steht, dass man auch voller Gottesfurcht übersetzen könnte. Denn es geht hier auch mehr um eine respektvolle Ehrfurcht vor dem heiligen Gott. Es ist nicht so, dass Noah sagt, oh nein, die Flut kommt, ich habe Angst. Ich habe Angst zu ertrinken, deshalb baue ich dieses Schiff. Das ist nicht das, was hier eigentlich gemeint ist, sondern ja, Gott ist heilig. Gott hat gesprochen, er wird ein Gericht senden. Und weil ich Furcht habe vor Gott, Respekt und Ehrfurcht vor diesem einen wahren, lebendigen, heiligen Gott, deshalb baue ich im Glaubensgehorsam diese Arche. Ja, es gibt eine fleischliche Furcht, die Menschen haben, eine Furcht, die uns vielleicht auch davon abhalten kann, überhaupt zu Gott zu kommen und ihm zu nahen. Aber es gibt auch eine Furcht, die uns davon abhält, Gott zu verlassen und uns in eine heilige, vertrauensvolle Gemeinschaft, eine heilige Ehrfurcht zu Gott bringt. Und tatsächlich, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen und genau hingucken und lesen, dann fällt uns auf, ja, Furcht In diesem Sinne der Gottesfurcht, der Ehrfurcht, des Respekts vor Gott, das kennzeichnet wahre Gläubige. Die Gläubigen des Neuen Bundes in Jeremia 32, Vers 40 zum Beispiel lesen wir: Ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und dann, und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Ich werde meine Furcht in ihr Herz legen. Sein Werk Gottes an unserem Herzen, dass wir ihn fürchten. Nicht in einer panischen Angst, sondern in einer Ehrfurcht, im Respekt. Und diese Furcht ist aufs Engste mit dem Glauben verbunden. William Perkins, einer der frühen Puritaner, bringt das ganz treffend auf den Punkt. Er sagt, so wie wir Gott fürchten, so glauben wir. Wenig Gottesfurcht bedeutet wenig Glauben. Keine Furcht bedeutet, dass kein Glaube vorhanden ist. Und tatsächlich beschreibt Furchtlosigkeit in Gottes Wort sehr oft die Einstellung und Haltung von gottlosen Menschen. Ihr kennt das aus Römer 3, Vers 18, wo Psalm 36, Vers 2 zitiert wird. Die Übertretung spricht zum Gottlosen im Innern seines Herzens. Es ist keine Furcht Gottes vor seinen Augen. Es ist keine Furcht Gottes vor seinen Augen. Das kennzeichnet den Gottlosen. Der hat keine Angst vor Gott. Der hat keine Scheu, sich über Gott lustig zu machen und Gott einfach zu ignorieren. Kein Respekt vor dem Heiligen. Das kennzeichnet Gottlose. Furchtlosigkeit. Gottlose Menschen fürchten Gott nicht. Und das kennzeichnet auch die Menschen zur Zeit Noahs. Sie hatten keinen Respekt vor Gott, keine Ehrfurcht vor dem Heiligen, keine Gottesfurcht. Ganz anders als Noah. Und der Gottesfürchtige in Noah glaubt Gott. Und er baut im Gehorsam gegenüber Gottes Wort, von gottesfürchtigem Glauben bewegt, ein gigantisches Schiff, um sich und seine Familie zu retten. Und dieser gottesfürchtige Glaube, dieser Gehorsam gegenüber Gottes Wort bleibt nicht verborgen vor den anderen Menschen. Das macht Noah nicht in seinem Häuschen hinter verschlossenen Türen und keiner sieht das. Sein Glaube ist öffentlich, er ist unübersehbar. Und Noah versteckt sich auch nicht vor seinen gottlosen Zeitgenossen, ganz im Gegenteil, sein gottesfürchtiger Gehorsam wird ihnen auch zur Predigt. Indem er baute, predigte er. Er war ein Prediger der Gerechtigkeit, heißt es in 2. Petrusbrief 2, Vers 5. Noahs Predigt wird den anderen Menschen, diesen gottlosen Menschen, die Gott nicht fürchten und nicht an ihn glauben, zur Gerichtsbotschaft. Das ist der dritte Punkt. Gericht über Gottlose. Gericht über Gottlose. Jetzt hat Noah 120 Jahre Zeit, diese Arche zu bauen. Diese Zeit, die er wahrscheinlich eben auch braucht, um dieses gigantische Werk überhaupt umzusetzen. Und dieser Gehorsam, den er damit Gott gegenüber zeigt, war zugleich für jedermann eine sichtbare Predigt. Denn er tut etwas vor der drohenden Gefahr. Ja, wir können uns das gut vorstellen. Dann kommen die Nachbarn und sagen, Noah, was machst du da eigentlich? So baut man doch kein Haus. Nein, das wird ein Schiff. Schiff? Wozu? Ja, es soll eine Flut kommen. Gott will die Menschheit vernichten. Ihr lebt so gottlos. Ah. Es ist eine Predigt. Die sehen, was er tut. Und vielleicht haben sie ihm nach dem Vogel gezeigt und sagen, du spinnst doch, guck doch mal, wo Flut? Ja. Wir wissen es nicht. Also wir können uns das nur vorstellen, wie es vielleicht gewesen sein mag, aber man kann sich vorstellen, da baut einer, stell dir vor, da unten baut einer so ein Riesenschiff. Ich denke auch, ja gut, willst du hier auf der Dill mit dem Schiff fahren? Vielleicht ein bisschen groß. Ja. Und so haben die Leute das wahrscheinlich auch nicht so richtig ernst genommen, was er tut. Aber er sagt, doch, Gott hat zu mir gesprochen. Es kommt eine Flut, die wird kommen. Er hat es gesagt. Ich glaube ihm das. Und ich tue etwas. Und so war sein Gehorsam gegenüber Gottes Wort zugleich für jedermann eine sichtbare Predigt. Seine Gottesfurcht gleichzeitig ein Verdammungsurteil für jeden, der es ihm nicht gleich tat. Die anderen Menschen hätten ja auch sagen können, oh, tatsächlich eine Flut, dann muss ich auch ein Schiff bauen. Ja? Oder kannst mich vielleicht mitnehmen oder irgend sowas. Ja? Also die Menschen hat es offensichtlich nicht wirklich angesprochen oder überzeugt oder interessiert. Letztendlich sehen wir das später auch, dass keiner dabei ist, außer seiner Familie. Aber es heißt hier, durch ihn verurteilte er die Welt. Wodurch genau? Es kann ja heißen, durch den Glauben, den Noah hatte und zeigte. Es kann sich auch auf die Arche beziehen, durch diese Arche, die er baut. Das ist von sprachlich beides möglich, die er im Glauben baute, dass er dadurch die Welt verurteilte. Dass Noah dieses Schiff baut, ist der sichtbare Ausdruck seines Glaubens. Und beides gehört untrennbar zusammen. Noah verurteilt die Welt durch seinen Glauben. Und dieser Glaube zeigt sich nun mal in dieser Arche, unübersehbar, sichtbar für jeden, der hinguckt. Jeder kann das sehen. Und das ist so ein bisschen erschreckend eigentlich. Denn wozu ist diese Arche da? Sie ist doch eigentlich das Mittel, um Noah und seine Familie und dann auch noch die anderen Lebewesen, die ganzen Tiere, die da mit hineinkommen, um die durch diese Flut hindurch zu retten. Diese Arche ist ein Gnadenmittel Gottes. Und sie wird zum Gericht. Und das ist etwas, was wir tatsächlich immer wieder in Gottes Wort finden. Ich will nur ein paar Beispiele nennen. Ja? Als das Volk Israel später aus Ägypten auszieht, da schiebt Gott das Rote Meer beiseite und führt das Volk in Gnaden durch dieses Meer hindurch, zeigt seine Macht und hinten ertrinken die Ägypter an genau derselben Stelle. Oder ihr kennt das beim Mahl des Herrn, das Abendmahl. Ein besonderes Gnadenmittel, das Gott uns gegeben hat zur Stärkung des Glaubens. Aber wir werden gewarnt, wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. So wird dieses Gnadenmittel des Mahls auch für den, der es missbraucht oder in einer ungläubigen Weise handhabt, zum Gericht. Und ihr wisst, Christus selbst, unser Heiland, der Retter, er wird zum Stein des Anstoßes. Und es wird ihm schon früh mit auf den Weg gegeben, zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zum Zeichen, dem widersprochen wird. Lukas 2,34, als er damals im Tempel dargestellt wird. An Christus scheiden sich die Geister. Er ist der Heiland, aber er wird vielen auch zum Gericht. Und das gilt dann auch für uns, die wir Christus im Glauben nachfolgen. 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 15 und 16. Wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tod, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Und so war es auch schon bei Noah. Sein Glaube, sein sichtbarer Glaubensgehorsam, indem dass er eben diese Arche baut, wird vielen zur Gerichtsbotschaft. Und wahrscheinlich unterscheidet sich Noah in seiner Zeit noch nicht mal darin, wie viel er von Gott wusste. Dass er darüber Bescheid wusste, was kommen würde. Sondern wie er darauf reagierte. Er verurteilt die Welt durch seinen Glaubensgehorsam. Er verurteilt die Welt, indem er das tut, was Gott ihm gebietet. Indem er Gott gehorsam ist, indem er im Glauben lebt, indem er in Gottesfurcht und Glaubensgehorsam dieses Schiff baut. Matthew Henry kommentiert hier sehr, sehr treffend. Ein geheiligtes Leben und Gottesfurcht ist sehr überzeugend. Es empfiehlt sich jedem Gewissen im Angesicht Gottes und die Gottlosen werden dadurch verurteilt. Das ist die beste Art und Weise, wie Gottes Volk die Gottlosen verurteilen kann. Nicht durch harte Strafreden, sondern durch ein vorbildliches, geheiligtes Auftreten. Und wir lesen auch nirgends davon, dass Noah eine scharfe Gerichtspredigt den Menschen gehalten hat. Es kann sein, wir wissen es nicht, wir lesen nicht davon, aber wir lesen davon, dass er in Gottesfurcht, im Glaubensgehorsam Gottes Weisung ausführt. Noah baut eine Eiche. Er baut keinen Pranger, wo die Leute hingestellt werden und angeschimpft werden. Er baut keinen Galgen, wo sie verurteilt werden. Er baut eine Eiche, ein Schiff zur Rettung. Und es wird den Verlorenen zum Gericht. Sein Glaubensvorbild, seine Gottesfurcht, sein Glaubensgehorsam. Und hier sehen wir bei Noah, wie Gericht und Rettung Hand in Hand gehen. An dieser Eiche scheiden sich die Geister. Bist du drinnen oder bist du draußen? Und nur die, die in dieser Eiche sind, werden am Ende die Sintflut überleben. Und es sind nur 8. Und genauso ist es mit dem Kreuz Christi. Auch hier scheiden sich die Geister und auf dem Kreuz von Golgatha scheiden sich endgültig die Geister. Denn nur wer dort mit Christus gekreuzigt ist, nur wer mit Christus auf Golgatha gekreuzigt ist und von ihm das Heil empfängt, der wird am Ende errettet werden. Er wird im letzten Gericht bestehen. Nur wer in Christus ist, wird im Gericht, wenn der Herr wiederkommt, freigesprochen. Das ist für viele Menschen lächerlich. Eine Torheit. Aber es ist der einzige Weg des Heils. Es gibt keinen anderen Weg durch das letzte Gericht als in Christus. Mit ihm, dem Gekreuzigten, eins zu sein. Im Glauben an ihn, Gnade und Rettung zu empfangen. Hier scheiden sich die Geister, wie einst bei Noah. Aber was erwartet den gläubigen Noah? Was erwartet uns, wenn wir mit Christus Gottes Gericht überstehen? Ein 4. Punkt, Gerechtigkeit von Gott geerbt. Gerechtigkeit von Gott geerbt. Noah ist der erste Mensch, der in Gottes Wort als gerecht bezeichnet wird. Schon in 1. Mose Kapitel 6, Vers 9, Noah war ein gerechter Mann. Untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Er war ein gerechter Mann. Und hier in unserem Vers lesen wir dann zum Ende, durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Noah lebte im Glauben. Und durch diesen Glauben wird er von Gott für gerecht erklärt. Das erinnert an diesen Vers, der unserem Kapitel, diesem Hebräerbrief Kapitel 11 vorangeht. Wir lesen das in Kapitel 10, Vers 38. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Das ist das Zitat aus Habakuk 2, Vers 4. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Und das tut Noah. Er lebt aus Glauben und er ist von Gott gerecht. Und wie empfängt er diese Gerechtigkeit? Das ist ein sehr schöner Moment, wie das hier beschrieben wird. Er erbt sie, heißt es hier. Er ist ein Erbe dieser Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Im Glauben, durch Glauben. Und im Hebräerbrief ist öfter vom Erben die Rede. Wir werden uns heute Nachmittag den Hebräerbrief ja noch mal ein bisschen genauer anschauen. Aber es gibt immer wieder so bestimmte Themen, die immer wieder mal auftauchen. Und vom Erben ist auch öfter mal die Rede. Von Jesus heißt es, er ist der Erbe aller Dinge in Kapitel 1, Vers 2. Und durch ihn sind wir Erben des Heils, Kapitel 1, Vers 14. Und Erben der Verheißung, Kapitel 6, Vers 12 und Vers 17. Und hier Noah, er erbt die Gerechtigkeit durch Glauben. Was macht Erben so besonders? Wenn du etwas erbst, also dann bekommst du etwas, was du nicht verdient hast. Das ist wie ein Geschenk. Wenn jemand stirbt und dir etwas vererbt, musst du nichts tun, um dieses Erbe zu bekommen. Du kannst es dir nicht verdienen. Du kannst nichts machen, um Erbe zu werden. Du kannst es nur empfangen. Und das ist auch ein Kennzeichen des Glaubens, der mit leeren Händen von Gott das empfängt. Noah ist dieser Erbe der Gerechtigkeit. Allein durch den Glauben an den gekreuzigten Christus sind auch wir Erben des Heils. Wir haben uns das nicht verdient, aber es gehört uns. Was für ein wunderbar ermutigendes Glaubenszeugnis hat uns hier Noah hinterlassen. Er kann sich nicht auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin gerecht, weil ich so gut bin, sondern weil ich es von Gott geschenkt bekommen habe, geerbt durch Glauben. Durch Glaubensgehorsam gerettet. Glaube an Gottes Wort, Gehorsam aus Gottesfurcht, Gericht über Gottlose, Gerechtigkeit von Gott geerbt. Was hat uns das heute zu sagen? Was lehrt uns Noahs großes Glaubensvorbild hier und heute? Was können wir von diesem wunderbaren Glaubenszeugen selbst für uns lernen? Noah hinterlässt uns ein gewaltiges Glaubenszeugnis, ein Vorbild für jeden Einzelnen von uns. Und ich habe drei Punkte, die ich hier gerne noch aufgreifen möchte. Ein erstes, glaube Gottes Wort. Noah glaubt vorbehaltlos Gottes Wort. Gott spricht zu ihm und Noah glaubt es. Und Noah handelt danach. Und Noah nimmt es aus Gottes Furcht an. Von Noah kommt kein, ja, aber Gott, muss es wirklich sein, so mit einer Sintflut? Oder können wir es nicht noch ein bisschen verschieben? Oder keine Ahnung, kein Verhandeln, kein Nichts. Ja, Noah nimmt es. Gott spricht und Noah glaubt es. Was für ein herrliches Vorbild. Und wisst ihr was? Wenn Noah sich umsieht und sagt, mein Nachbar macht das anders links, mein Nachbar macht das anders rechts und hinten und vorne und überall. Er ist komplett alleine. Für ihn gibt es keine Glaubensermutigung. Er kann nicht am Tag des Herrn zum Gottesdienst kommen und sich an der Gemeinschaft der Heiligen erfreuen und sagen, oh wie super, endlich sind noch mal ein paar andere, die auch so ticken wie ich. Nichts. Seine Familie steht zu ihm, wie herrlich. Aber alle anderen Menschen interessiert es einfach überhaupt nicht, was Gott zu sagen hat. Ist denen total egal. Die machen, was sie wollen. Noah und seine Familie sind der einzige Lichtblick in einer durch und durch finsteren Welt. Was haben vielleicht seine Verwandten gedacht, als sie Noah sehen, der so vorbehaltlos und völlig unkritisch Gottes Wort annimmt und glaubt? Wir können uns das vorstellen, wie sie ihn vielleicht belächelt haben und sagen, naja, der Noah, ne, denkt, der muss jetzt ein Schiff bauen. Ist ja kein Meer weit und breit und nichts da. Ne? Was soll das eigentlich? Vielleicht verachten sie ihn, vielleicht verspotten sie ihn. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall interessiert sie nicht, was Gott zu sagen hat. Das wissen wir. Aber Noah glaubt. Vorbehaltlos. Und er lässt sich durch nichts und durch niemanden beirren. Egal, was die anderen Menschen sagen. Egal, was die anderen Menschen tun. Egal, was denen wichtig ist. Was die für richtig halten oder falsch. Er folgt treu Gott nach. Er glaubt Gottes Wort. Und so sollen auch wir es ihm gleich tun und unkritisch und vorbehaltlos glauben, was Gott spricht. Und wir erinnern uns daran, wie es im Hebräerbrief gleich von Anfang an damit einsetzt, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Gott spricht. Das ist das, wo der Hebräerbrief von Anfang an davon redet. Gott spricht. Und wir haben heute Gottes Wort in der Heiligen Schrift. Und sogar in unserer Sprache. Wir können es lesen und hören. Und Gott spricht heute durch sein Wort zu uns, die Heilige Schrift, sola scriptura, allein die Schrift. Glaubst du Gottes Wort, wie es hier geschrieben steht? Glaubst du Gottes Wort, wie es Noah geglaubt hat? Egal, was die Menschen um dich in deiner Schule, an der Arbeit oder wo immer darüber denken, glaubst du Gottes Wort unerschütterlich? Oder lässt du dich von der alten Schlange ab und zu so davon abbringen, die so heimlich fragt, hat Gott wirklich gesagt? Meint er das ernst? Ist es noch zeitgemäß? War das früher mal? Gilt das heute noch? Ihr kennt diese Einflüsterungen, diese Kritik. Glaube Gottes Wort. Glaube vorbehaltlos Gottes verbal inspiriertes Wort, ohne Wenn und Aber. Glaube Gottes Wort wie Noah. Was für ein herrliches Vorbild. Wenn du heute hier bist und kein Jünger Jesu, dann nimm dir auch Gottes Wort zu Herzen, wenn er zu dir spricht. Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Markus 1, Vers 15. Was hindert dich daran? Was hindert dich daran, Gott beim Wort zu nehmen? Vor Jesus die Knie zu beugen? Buße zu tun über dein sündiges Leben und an ihn zu glauben? Und ich bin sicher, in dieser Arche wäre Platz gewesen für mehr Menschen. Noah, der Prediger der Gerechtigkeit. Sie wollten ihn nicht hören. Aber nur wenn du an Jesus glaubst, nur dann wirst du dem kommenden Gericht, und es wird kommen, entrinnen. Genauso wie zur Zeit Noahs nur in der Arche Heil zu finden war, nur in diesem einen Schiff und sonst nirgends, ist in keinem anderen das Heil als in Jesus Christus allein. Flieh hin zu Jesus, bekenne ihm deine Sünden und bitte ihn darum, dass er dich errettet, und nur bei ihm gibt es Rettung. Und der Tag, an dem er die Welt richten wird, der kommt. Er kommt sicher. Noch sehen wir nichts davon. Ganz ähnlich wie vor einem Erdbeben, ganz ähnlich wie damals zur Zeit Noahs. Es war nichts zu sehen, aber dann war es soweit. Und dann schloss Gott hinter Noah die Tür. Und dann war es zu spät. Wenn du heute dein Leben ins Reine bringen möchtest, weil du Gottes Rufen in deinem Herzen hörst, dann tu es. Was hindert dich? Und wenn du Gottes Kind bist, dann nähre deine Seele an Gottes Wort. Hier findest du alles, was du zum Glauben brauchst. Alles, was du zum Glauben und zum Sterben benötigst. Dabei genügt es nicht, dass wir nur viel über Gottes Wort wissen und es gut kennen, sondern dass wir es im Glauben empfangen und dass wir, wie es uns Noah vorlebt, auch im Glaubensgehorsam befolgen und tun, was Gott von uns möchte. Und das ist das Zweite, was wir hier mitnehmen sollten. Gehorche Gottes Wort. Gehorche Gottes Wort. Nachdem Noah von Gott diese Weisung empfangen hatte, dann denkt er sich nicht, ach, jetzt weiß ich viel. Jetzt weiß ich, wie so eine Arche aussieht. Ich mal ein Bild davon. Nein, er geht hin und baut die Arche. Er tut, was Gott von ihm möchte. Er ist gehorsam. Und dabei braucht er unglaublich viel Ausdauer und einen langen Atem. Das Projekt ist ein Mammutprojekt. Es dauert 120 Jahre, bis es fertig sein würde. Also auch wenn ich kein so ganz großer Fan bin von alten Kathedralen, die irgendwo gebaut wurden, die haben oft auch so lange gebraucht, bis sie fertig waren. Wir kennen das heute kaum noch. Wir leben in so einer Instant-Zeit. Ja? Also wenn es nicht morgen in der Post liegt, dann sind wir ganz traurig. Ja? Also es muss sofort am besten. Aber Noah hat die Zeit und er braucht die Zeit. Und er braucht Geduld und langen Atem und Ausdauer. Und was für ein herrliches Vorbild hinterlässt uns Noah damit. Er sagt nicht nach 50 Jahren, meine Güte, ist er immer noch halb fertig. Ja? Sondern er macht weiter. Er macht weiter. Und er zögert keinen Augenblick, im Glaubensgehorsam auszuführen, was ihm Gott geboten hat. Er hat diese Ausdauer, 120 Jahre an diesem Schiff zu bauen. Und wenn Gott heute seine Gemeinde baut, ist das nicht viel anders. Und er möchte, dass wir genau das tun, was er zu uns in seinem Wort redet. Gott erwartet von uns gar nicht so viel Kreativität, dass wir uns was überlegen, was den Leuten gefällt und wie schön sein könnte, sondern Gott möchte, dass wir ihm Gottesdienst feiern, ihn so verherrlichen, wie es in seinem Wort steht. Und so hat es Noah auch gemacht. Er ist uns ein Vorbild. Dabei dauert es häufig Jahre, bis der Bau der Gemeinde wächst und an Zahl zunimmt. Und wir brauchen Geduld und Ausdauer. Und Micky hat uns davon berichtet, von den letzten 11 Jahren in Budapest. Aber lasst uns Gott weiter treu sein. Und uns auch hier durch Noah ermutigt sein, der einfach viel Zeit gebraucht hat, um diese Arche zu bauen. Noah ist Gottes Wort gehorsam, ohne Wenn und Aber und ohne zu zögern. Und er hält sich an das, was Gott sagt, auch wenn er noch nicht sieht, was kommen wird. Auch wenn er Gott selbst nicht sieht. Er ist ein großes Vorbild in dieser Beharrlichkeit, aber auch in dieser Bereitschaft, sofort zu gehorchen. Und ich weiß, wir haben manchmal menschlich die Neigung, etwas zögerlich zu sein. Und das geht auch Gläubigen so. Ihr kennt vielleicht ganz besonders plastisch auch diese Geschichte, die später im ersten Buch Mose erzählt wird, von diesem Gericht über Sodom und Gomorra. Und die Engel mussten ihn fast zur Stadt rausprügeln, ja, weil er irgendwie so zu zögerlich war. Ach ja, heute schon, morgen nicht, vielleicht. Ja. Ne? Also die haben ihn richtig gezerrt und seine Frau ist auch nicht bereit, den Weg zu gehen und dreht sich um. Ihr kennt die Geschichte. Aber wir sind manchmal vielleicht ähnlich zögerlich. Und selbst Paulus brauchte offenkundig eine ganz kräftige Ermutigung von Hananias. Paulus wird von Christus, begegnet Christus selbst vor Damaskus und er ist für ein paar Tage blind. Und Hananias wird zu ihm geschickt und er erklärt ihm das Evangelium. Und Paulus wird wieder sehend und begreift, wer Christus ist und findet so zum wahren Glauben. Und dann sagt Hananias zu ihm, und nun, was zögerst du? Ja, also irgendwie scheint Paulus noch so quasi so völlig in Schockstarre zu sein oder wie auch immer, aber irgendwie so, oder vielleicht auch noch so ein bisschen, ja, was kommt jetzt als nächstes, sollte ich wirklich? Aber er sagt, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Apostelgeschichte 22, Vers 16. Ja, also ich glaube, es ist durchaus richtig, es kann uns passieren, dass wir manchmal diesen Schubs brauchen, ja. Was zögerst du? Was wartest du noch länger, ja? Und bei Noah hören wir das nicht. Also er hört Gottes Wort und er legt los, ja. Aber hier können wir uns eben Noah zum Vorbild nehmen, der ohne Zögern, ohne Aufschub Gottes Wort gehorsam war und die Arche baut. Und so hat uns Gott sein Wort gegeben, dass wir dieses Wort ohne zu zögern im Glaubensgehorsam befolgen. Ihr kennt das Ende vom Buch Prediger, dort heißt es, das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Ja, musst du nicht lange überlegen. Mach, was Gott sagt, tu's, mach sofort. Ja, brauchst du nicht warten. Wenn du merkst, Gott hat dir in seinem Wort eine Weisung gegeben und du hast die Überzeugung, sie ist richtig, dann warte nicht bis morgen, sondern tu's. Ja. Und Noah ist uns hier ein großes Vorbild in diesem Gehorsam. Und ein drittes und letztes, lebe Gottes Wort. Lebe Gottes Wort. Wenn wir Gottes Wort befolgen, wie Noah das getan hat, dann leben wir Gottes Wort. Also dann nimmt Gottes Wort, ergreift Besitz von uns und gestaltet uns um in das Bild Christi, so Stück um Stück. Und dann spricht unser ganzes Leben von dieser Rettermacht Christi. Paulus sagt es einmal im 2. Korintherbrief, im 3. Kapitel, in einem sehr interessanten Abschnitt. Da sagt er zu den Korinthern, unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Die sehen euch, die lesen in euch etwas, in eurem Leben. Ja? Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafel, sondern auf Tafeln, die Fleisch und Herzen sind. Man kann an euch erkennen, was Christus tut. Die Menschen kennen euch doch noch von früher, aus eurem sündigen Leben. Aber jetzt sehen die, was aus euch geworden ist. Die können Christus und sein Gnadenwerk in euch lesen. Und das konnte man bei Noah auch sehen. Wir wissen wenig über eine sündige Vergangenheit. Sicher hat er das auch irgendwo mal Buße getan und zum Glauben gefunden. Aber man konnte in ihm sehen, was Gott tut. Ja, es war sichtbar. Und wenn wir wie Noah Gottes Wort leben, dann sehen die Menschen auch um uns herum, was Gott an uns tut. Und die einen werden dann vielleicht sagen, religiöser Spinner, schau den an, was der treibt. Und das musste sich Noah bestimmt auch anhören. Was machst du da? Baust du so ein komisches Schiff? Gibt dir überhaupt gar nichts und schon gar nicht für so ein überdimensioniertes Riesenschiff, was noch nie ein Mensch gebaut hat. Ja? Aber andere werden vielleicht auch neugierig. So, dass wir ihnen das Evangelium erklären können. Und ich sage, hier, was ist los mit dir? Du bist so anders. In deinem Leben, das ist anders als bei anderen. Wir sehen das bei dir. Erklär mal, was ist los? Und dann können wir ihnen auch ein Zeugnis geben vom Evangelium, von dem, was Christus in unserem Leben tut. Auf jeden Fall wird ein geheiligtes Leben, ein Leben in treuem Gehorsam gegenüber Gottes Wort, unser Leben umgestalten und die gottlose Welt anklagen. Da brauchen wir keine scharfen Worte wählen und über die Menschen herziehen, die in Sünde leben. Es reicht, wenn wir Christus nachfolgen und ein geheiligtes Leben führen. Wenn wir glauben und bekennen, dass es nur einen Gott gibt und nur einen Weg, um gerettet zu werden, nämlich Jesus Christus und ihn allein. Und alle anderen Religionen sind falsch. Alle anderen Vorschläge, wie wir mit Gott versöhnt werden können, führen in die Irre. Dann werden wir ein Anstoß sein für die Menschen. Wie intolerant. Aber es gibt nur einen Namen, in dem wir gerettet werden müssen. Jesus Christus, den Gekreuzigten. Wie es auch nur eine Arche gab, die durch die Flut rettete. Wenn wir glauben und bekennen, dass Gott nur so angebetet werden möchte, wie er es in der Bibel beschrieben hat, dann werden wir damit Anstoß erregen. Das sehen ganz viele ganz anders. Wenn wir glauben und bekennen, dass Gottes Name heilig ist und Ehrfurcht und Respekt vor ihm haben, werden uns gottlose Menschen verlachen. Wenn wir den Tag des Herrn heiligen und an diesem Tag vielleicht keine Sportveranstaltung besuchen oder irgendwelche anderen Dinge tun, als allein Gottesdienst zu feiern, uns mit Gott und seinem Wort zu beschäftigen, die Gemeinschaft der Heiligen zu genießen. Wenn wir an diesem Tag zweimal in den Gottesdienst gehen, dann werden gottlose Menschen daran Anstoß nehmen. Wenn wir glauben und bekennen, dass Autoritäten in der Familie, der Gemeinde und im Staat von Gott gewollt und zu achten sind, dann werden uns die Menschen unserer Zeit verlachen, die sagen, schon ein bisschen altmodisch, oder? Und ihr merkt, ich gehe so die einzelnen Gebote durch und man könnte alle 10 durchgehen, aber ich glaube gerade auch das nächste ist ein besonders angefochtenes. Wenn wir die Ehe zwischen Mann und Frau in lebenslanger Treue als einzige Ordnung für Ehe und Familie bekennen, dann werden wir in unseren Tagen gewiss Anstoß erregen. Wir müssen das noch nicht mal irgendwelchen Leuten irgendwie kritisch sagen, sondern einfach vorleben. Vielleicht auch wird es auch ein Anstoß sein im Sinne von, oh, so ein Leben möchte ich auch führen. Ich hätte auch gerne eine Familie, Treue. Aber hier wird in unserer Zeit besonders stark für Lebensweisen Werbung gemacht, die in Gottes Augen ein Gräuel sind. Wie perfide, dass dieses widergöttliche Verhalten noch im Zeichen des Regenbogens beworben wird, das Gott als Versöhnungszeichen nach seinem Gericht der Sintflut gesetzt hat. Gott hat dieses Symbol des Regenbogens gewiss nicht als Zeichen für widergöttliches Verhalten gedacht. Und wenn wir hier in biblischer Weise miteinander leben, werden wir auch leicht zum Anstoß werden. Ganz sicher. Und so können wir jedes dieser Gebote durchgehen. Wenn wir Gottes Gebote leben, wenn Gott so Form gewinnt in unserem Leben, dann brauchen wir die Sünde anderer Menschen nicht anprangern. Sie sind angeklagt durch unser Leben. Allein wenn wir wie Noah Gottes Wort leben, werden wir für die sündige, gottlose Menschen um uns herum schon zur lebendigen Gerichtsbotschaft. Und lasst mich mit einem letzten warnenden Gedanken schließen. Dieses herrliche, dieses vorbildliche und nachahmenswerte Glaubensvorbild von Noah hat auch eine sehr traurige und, ich finde, erschreckende Seite. Am Ende waren es 8 Menschen, die die Flut überlebt haben. alle anderen ertranken. In der von Gott 120 Jahre zuvor angekündigten Sintflut, was ihnen bekannt war, es wird kommen, Noah hat es ihnen sicher mitgeteilt in seinen Predigten. Durch dieses Glaubensvorbild von Noah, der Stück um Stück die Arche baut, wo bestimmt auch Raum gewesen wäre für bußfertige Sünder. Petrus erinnert zweimal daran in seinen Briefen. Als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Das Abbild davon errettet auch jetzt euch, das ist die Taufe, nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Christi. Im zweiten Petrusbrief: Wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als achten neben 7 anderen bewahrte, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit, heißt es hier. Noahs Leben spricht von Gottes Gericht, aber auch von Gottes Gnade und dem Heil durch die Arche. Nach menschlichen Maßstäben war er kein besonders erfolgreicher Prediger. 120 Jahre lang predigt er den Menschen das Evangelium und das Gericht. Es bekehren sich 7 Menschen, seine Frau, seine Söhne, seine Schwiegertöchter. Das ist ernüchternd. Das ist auch traurig und erschütternd, aber es ist auch ermutigend, Gott treu zu sein. Egal, welch ein Erfolg damit verbunden ist, egal wie viele Menschen sich zu Christus bekehren, egal, was die Welt um uns herum sagt, dass wir Christus treu sind. Egal, was die Welt um uns denkt, sagt und lebt, lass dich ermutigen, wie Noah zu glauben. Glaube wie Noah Gottes Wort, gehorche Gottes Wort und lebe Gottes Wort. Man am Ende zählt nur diese eine Frage. Gehöre ich zu denen, die durch das letzte Gericht hindurch gerettet werden? Gehöre ich zu denen, die ihr ganzes Vertrauen auf Christus gesetzt haben für ihre Erlösung? Glaube wie Noah. Glaube an Jesus Christus als deinen Retter. Das ist der einzige Weg, wie wir mit Gott versöhnt werden können. Möge der Herr uns dazu Gnade schenken. Amen. Amen.